Ja, liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen noch einmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du durch dein Wort sprichst und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir doch deine Liebe, Herr Jesus Christus, mehr und mehr begreifen, auch durch diesen Psalm. Und dass wir dadurch von der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, die bei dir, Herr Jesus Christus, zu finden ist. Amen.
Amen.
Wir hören auf Psalm 32. Von David, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit gegenüber Gott vergeben und dessen Sünde zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen und du? Ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist meine sichere Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber jubel ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck und Zaum und aus Zaum und Zügeln besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herzen aufrichtig ist, singt vor Freude. Wir alle leben in einem Informationszeitalter. Wir werden von Nachrichten geflutet und, um es im Moment ganz ehrlich zu sagen, die Nachrichten sind nicht besonders positiv. Sie sind geprägt von Krieg. Im Moment ist der Krieg in der Ukraine, aber es gibt so viele Kriege auf der Welt, von einigen haben wir wahrscheinlich nicht mal gehört. Dann von Nöten, von Existenznöten. Wir sehen die Gaskrise, die auf uns zurollt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sehen die nächsten Corona-Wellen, die auf uns zurollen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sehen Inflation und Unsicherheit. All die schlechten Nachrichten prasseln auf uns ein und tatsächlich ging es mir so, ein bisschen so, wie David das hier in Vers 4 beschreibt, oder Vers 3 und 4 beschreibt, mit diesen Nachrichten. Morgens war der erste Blick aufs Handy, hat Putin schon das Gas abgestellt, oder gibt es vielleicht eine neue Corona-Verordnung, oder wie sieht es hier aus, wie sieht es da aus? Und das hat mein Leben doch etwas zu sehr geprägt. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, ähnlich wie es auch David hier tut, das erstmal zur Seite zu schieben und zu ignorieren. Und ihm nicht zu viel Raum in meinen Gedanken zu geben. Also ein klassischer Fall von Verdrängung. Ich habe es schon erwähnt, auch in diesem Fall geht es um Verdrängung, allerdings nicht von weltlichen Nachrichten, sondern von Gottes Nachrichten. Diese Nachricht hat David hier versucht zu verdrängen, nämlich die Nachricht, dass er gesündigt hat, dass er schuldig ist vor Gott. Und auch David versucht hier zu flüchten. Und genauso wie es mir nicht gelingt, ganz aus dieser Informationszeitalter zu entfliehen, genauso lesen wir, dass es David nicht gelingt. Und dieser Psalm handelt natürlich nicht nur von dieser Flucht von David, sondern es geht in diesem Psalm um das ganze Evangelium. Es geht um das Evangelium, das auch in der ganzen Bibel überall geschrieben steht. Und so lesen wir jetzt in den ersten beiden Versen dieses Psalms: Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit gegenüber Gott vergeben und dessen Sünde zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Zusammengefasst, der Mensch trägt zwar große Schuld, aber es gibt einen Ausweg, es gibt einen Weg aus der Sünde, und der, der das erfahren hat, also dem die Sünde vergeben ist und dem Gott die Schuld nicht anrechnet, der ist wahrhaft glücklich zu preisen. Und von daher unterscheiden sich die Nachrichten, die wir in Gottes Wort, in der Bibel hören, so fundamental zu denen, die wir ja aus der Welt kennen. Auch hier gibt es eine schlechte Nachricht, eine Nachricht von großer Schuld, aber es gibt einen guten Ausweg daraus. Es gibt eine große Erlösung, und aus dieser Erlösung gibt es große Freiheit. Es soll also in dieser Predigt um das Evangelium gehen, und das anhand von Psalm 32. Und ich hatte letztens mal ein Gespräch mit einem Bruder aus einer anderen Gemeinde, und der geht in eine Gemeinde, die sehr evangelistisch ausgerichtet ist, wo häufig dann eben so Missionsgottesdienste sind. Und er sprach darüber, ja, also wie er es meinte, war, es wird dann immer nur gesagt, okay, hier, das ist das Wort Gottes, kehre um, sonst kommst du in die Verdammnis, und wenn du nicht umkehrst. Und was er damit meinte, ist, ja, ihm fehlte so ein bisschen die Tiefe in den Predigten. Aber, und ich hoffe, dass uns das klar wird durch jetzt diesen Psalm, das Evangelium ist mehr. Das Evangelium ist eben nicht nur ein Punkt, wo wir eben ein Bekennungsgebet gemacht haben, am Anfang unseres Glaubens vielleicht, manche haben das ja nicht einmal, sondern das Evangelium ist mehr, das Evangelium ist nicht nur Vergangenheit, abgeschlossen und jetzt, was passiert jetzt, sondern es ist ja eben einmal ausgerichtet auf die Zukunft und ganz entscheidend für unsere Gegenwart. Und ich denke mal, also mir geht es teilweise, ehrlich gesagt, auch immer wieder so, wenn ich die Bibel lese, dass ich da denke, okay, ja, Jesus ist gestorben, vielleicht sogar es mir ja, über diese Stellen dann ein bisschen drüber weglese und frage, okay, was heißt das für mich konkret? Klar, die Bibel, das Evangelium ist das Fundament, aber wie geht es weiter? Wie komme ich in meine Heiligung voran? Wie gehe ich mit Sorgen um? Wie kann ich mein Gebet verbessern und so weiter? Aber das Evangelium ist eben Antwort auf alles. Es geht nicht nur darum, wie ich meine Schuld los werde, sondern auch, ja, in welcher Motivation ich jetzt lebe. Paulus betet in Epheser 3, Vers 19: Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Und seine Liebe ist eben, also Jesu Liebe ist eben ganz deutlich geworden am Kreuz. Ne? Das ist ja das Evangelium, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist. Also ich bete darum, dass ihr das immer mehr versteht, dass ihr immer mehr euch mit diesem Kreuz beschäftigt, mit dem Evangelium. Also mit der Liebe, die in dem Kreuz Jesu sichtbar wird, die doch über alles, die doch weit über alles Verstehen hinausgeht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr die ganze Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also, für wen ist diese Predigt, für wen ist diese Botschaft des Evangeliums? Klar, zum einen ist das gerade für dich, wenn du noch nicht zu denen gehörst, die David hier selig preist, die, ja, wenn du ja noch nicht mit deiner Schuld zu Gott gekommen bist, aber auf der anderen Seite ist es genauso oder wahrscheinlich noch mehr. Also ich sehe hier in dem Psalm einen ganz klaren Fokus auf Gottes Volk. Das Gottes Volk ist das, was David anspricht, also die, die eben glücklich zu preisen sind schon vorher. Dann wünsche ich dir, dass Gott dir das Herz für seine wunderbare Botschaft noch einmal neu auffrischt und du mehr und mehr mit der Fülle des Lebens erfüllt wirst. Also, fangen wir an. Von großer Schuld. Und ich will mit einem kleinen Beispiel beginnen. Meine Frau backt sehr gute Kuchen. Man kann es vielleicht sogar schon Torten nennen. Und jetzt stellt euch einmal folgende Situation vor. Meine Frau möchte eben eine Torte backen. Nicht irgendeine Backmischung, sondern schon eine richtige, 2-3 Stockwerke. Und wer meine Frau kennt, weiß, sie kann es. Es wird eine gute Torte. Und jetzt schickt mich meine Frau los mit einer Einkaufsliste. Sie schreibt auf die Einkaufsliste ganz detailliert, was sie braucht. Und dabei geht es dann nicht nur darum, wenn sie draufschreibt, ich brauche Schmand von Marke XY, dass sie dann irgendeinen Schmand braucht, sondern es gibt Schmand, der ist zu flüssig, und es gibt Schmand, der ist gerade richtig, sodass man eine Schmandtorte machen kann, dass dort auch eine zweite Stufe drauf stehen kann. Wenn ich also jetzt mit dieser Einkaufsliste, die gut ist und die dafür gedacht ist, dass daraus ein wunderbarer Kuchen, eine gute Torte wird, losgehe in den Laden und sie dann nur so als Richtschnur sehe und sage, ja, okay, eigentlich bin ich ein ganz guter Einkäufer, aber hier und da ist es auch nervig, weil teilweise kenne ich die Dinge nicht mal, die auf dieser Einkaufsliste draufstehen. Also ich muss wirklich suchen, es ist Mühe, ich muss vielleicht jemanden fragen, was das ist und wo ich das finde. Also wenn ich mit dieser Einkaufsliste nur so, ja, wenn ich sie nicht ernst nehme und wenn ich sie quasi als, ja, als Last sehe dafür, dass ich jetzt quasi diese Aufgabe habe, dann wird einmal der Einkauf nicht gut funktionieren. Ich werde zu Hause was zu hören bekommen und vor allem wird der Kuchen auch nicht gut. Und ja, genauso ist es auch mit Gott. Also Gott hat uns in diese Welt geschickt, nicht als irgendwie einzelne Wesen, die möglichst ein gutes Leben haben sollen, die irgendwie ja, so vor sich hin vegetieren und dann gebe ich noch ein paar Gesetze, um diese Menschen irgendwo in eine gewisse Richtung zu bringen, sondern es war anders. Gott hat uns in diese Welt gesetzt und hat uns als sein Ebenbild gemacht. Er hat uns in diese Welt gesetzt als Schöpfer und wir selbst sollen schaffen. Wir sollen diese Welt erhalten und wir sollen sie prägen, aber nicht irgendwie, so wie wir das jetzt tun, sondern ja gut, so wie Gott gut ist. Und dafür hat er uns seine Gebote gegeben. Wenn wir Gottes Geboten gut gefolgt wären, dann hätte das wunderbare Auswirkungen nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt gehabt. Aber wir Menschen wollten von diesem Plan eben nichts wissen. Schon Adam und Eva haben sich ja direkt an das erste Gebot, was sie bekommen haben, nicht halten können und uns geht es genauso. Ein gutes Beispiel, was ich da sehe, ist, wenn ich mich mit jüngeren Leuten unterhalten habe, und mir ging es ein Stück weit auch so, wenn man, wir haben das Gebot in der Bibel, dass wir Beziehungen, ja, Ehen eingehen sollen mit Christen. Und wenn man in der Situation ist als Jugendlicher, dann denkt man, okay, kann denn Liebe Sünde sein? Ich habe jetzt diesen Menschen, der ist super nett, er ist super toll und warum soll das nicht funktionieren? Warum gibt es dort diese Beschränkung? Warum schränkt Gott mich dort ein? Ist das wirklich gut? Und man kann es noch so gut erklären und rübermitteln, zumindest ging es mir damals so, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und jetzt lebe ich in einer Beziehung, in einer Ehe und ich merke, was ist Beziehung? Beziehung ist so viel mehr und es ist gut, dass es diese Regel von Gott gab, dass wir von vornherein darauf achten. Wie soll man seine Kinder christlich erziehen, wenn ein Partner im besten Fall das ignoriert, im schlimmsten Fall da aktiv gegenwirkt. Das funktioniert nicht. Also Gottes Regeln, und da können wir ganz viele andere auch nennen, Gottes Regeln sind gut. Und es ist nicht nur so, dass wenn wir diese einzelnen Regeln übertreten, dass das Sünde ist. Natürlich ist das Sünde, und allein das hier, das haben wir ja jetzt bei Jakobus gelesen, allein der einzelnen Übertretung eines einzelnen Gesetzes führt dazu, dass wir schuldig gegen das ganze Gesetz sind. Und das ist meiner Meinung nach ja auch ein bisschen damit gemeint, dass wir eben diesen Plan, den Gott hat, eben diese, den Plan, den er mit uns hatte, dadurch, dass wir eben das Gesetz falsch verstehen, damit wir, dass wir es als Last sehen, dass wir uns davon unterdrücken lassen, dass genau, wir deswegen gegen das ganze Gesetz schuldig sind. John Piper hat mal über die Sünde Folgendes gesagt: Sünde ist das, was du tust, wenn dein Herz nicht zufrieden ist mit Gott. Sünde ist das, was du tust, wenn dein Herz nicht zufrieden ist mit Gott. Also nochmal zur Einkaufsliste. Also wenn ich jetzt in den Laden gehe und meine, dass ich Zucker lieber mag als Mehl und deswegen nicht Mehl kaufe, sondern Zucker, dann steckt da eben mehr dahinter als diese eine Tat, die ich gemacht habe, dass ich eben ungehorsam gegen meine Frau war. Es zeigt auch, dass ich meiner Frau nicht vertraue, dass ich im Grunde mir auch mehr zutraue auf Gott als Gott. Und es hat auch eine Beziehungsebene. Ne, wir sehen das auch direkt bei Adam und Eva. Was ist das, was die Schlange Eva sagt, oder Adam und Eva sagt, bevor dann die Sünde in die Welt gekommen ist? Also erstens sagt sie: Keineswegs werdet ihr sterben. Also das, was Gott hier sagt, das ist nicht wahr. Also das ist hinterfragt sie. Und im Gegenteil, wenn du davon isst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Also das ist die Sünde, dass wir sein wollen wie Gott und uns gegen ihn auflehnen. Und wie sich diese Trennung auswirken kann, das beschreibt dann David in Vers 3 und 4. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt, Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Es gibt zwei Wege, wie wir mit unserer Schuld umgehen können. Der eine Weg ist, wir versuchen ihn zu verdrängen, so wie David es hier versucht. Und das Schlimme ist, dass es Menschen gibt, die das schaffen. Sie schaffen es, indem sie mit Hobbys, mit Arbeit, mit Familie, mit Selbstglück oder Reisen sich davon ablenken und sich mit ihrer Schuld arrangieren. Andere zerbrechen daran und finden eben nicht den Weg zu Gott, sondern zerbrechen an ihrer Schuld, werden depressiv vielleicht. Sie merken, es gibt eine Leere in mir, die kann ich nirgendwo in dieser Welt füllen. Ich denke, das merkt jeder Mensch. Es gibt eine Leere, eine Unzufriedenheit, die ist da und die geht nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wenn ich nur die Schuld habe, ist es wie mit diesen Nachrichten. Was bringt mir das? Es gibt keinen Ausweg. Ich kann den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Ich habe dort keine Möglichkeit, keine Handhabe. Und genauso ist es auch mit der Schuld. Ohne Hoffnung ist diese Schuld oder diese Nachricht, und das merkt jeder, genauso verzweifelnd oder genauso schlimm wie eben diese Nachrichten, die wir in den Medien hören. Und wir sollten das jetzt nicht zu schnell übergehen und jetzt an den Nachbarn denken vielleicht, der gerade in seiner Midlife-Crisis sich ein neues SUV gekauft hat. Ich will noch ein Beispiel von meinen Kindern. Meine Familie kommt hier ein bisschen heute drangenommen. Von meinen Kindern. Also zu Anfang war es ihnen super schwer, Entschuldigung zu sagen. Es war wirklich interessant. Sie konnten es zeigen, dass es ihnen leid tut. Sie konnten es in den Arm nehmen. Aber dieses Wort Entschuldigung zu sagen, das ging nicht über die Lippe. Also sie konnten es rein technisch konnten sie das Wort sagen und sie haben es dann auch irgendwo getan, wenn man lange genug darauf beharrt hat. Aber es fiel ihnen unfassbar schnell und heute ist es teilweise das Gegenteil. Also wir haben jetzt irgendwie, teilweise hört man, dass sie sich hauen und dann direkt Entschuldigung sagen, aber nicht aus einem, es tut mir leid oder es ist wirklich eine Reue da, sondern eben, um schnell aus dieser Situation rauszukommen. Und ich möchte, dass du dich oder dass wir uns wachrütteln lassen von diesem Schuldbekenntnis von David, wie tief diese Schuld ihm berührt hat, dass er sogar physisch davon krank geworden ist und dass wir uns überprüfen, was sind unsere Schuldbekenntnisse? Sind es Lippenbekenntnisse oder kommt es vom Herzen? Vielleicht nochmal auf Vers 2 zurückzukommen. Dort preist der Heilige Geist oder David durch den Geist, den für wahrhaftig glücklich zu nennen, dem Gott seine Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Also bist du durch und durch aufrichtig vor Gott? Oder gibt es Sünden, mit denen du dich arrangiert hast, die dir nicht mehr so sehr zu Herzen gehen, weil sie halt da sind, sind halt Gewohnheiten und du hast dich irgendwie, hast du Argumente gefunden, warum du gegen diese Sünden nicht vorgehen musst. Beten wir dafür, dass Gott uns davor bewahrt, uns vor diesen Sünden zu arrangieren, mit diesen Sünden zu arrangieren und dass er uns, ne, so wie er es bei David tat, ich denke, das ist ja auch der Unterschied zu Saul, dass David tut diese Sünden, aber Gott lässt ihn nicht los. Gott hält seine Hand auf ihn, Gott sorgt sogar dafür, dass er gesundheitlichen Schaden daran nimmt und Gott lässt ihn nicht, sich mit seinen Sünden zu arrangieren. Und beten wir dafür, dass er bei uns genauso gnädig ist und uns immer wieder darauf hinweist, durch Geschwister, durch sein Wort, durch Predigten und nehmen wir uns das zu Herzen. Also, wir wollen auch diese Stelle jetzt mit David nicht falsch verstehen. Also, Leid bedeutet nicht gleich Sünde. Ne? Also, wenn du mal leidest oder wenn du in deiner Umgebung jemanden kennst, der leidest, hat das nicht zwingend etwas damit zu tun, sehen wir uns Hiob an, dass er gerade Sünde hat, die er nicht bekannt hat. Aber, zumindest bei David war es so. Und die zweite Möglichkeit, von der David hier spricht, ist, die erste Möglichkeit, das Verdrängen, versucht es zu verdrängen, die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht, sie schaffen es vielleicht, sich damit zu arrangieren, aber spätestens, wenn sie vor Gott treten, werden sie merken, okay, es hat nicht geklappt. Und die einzig andere Möglichkeit ist die, die David dann hier tut. Und wie er dann sagt, dass er eben sich bekennt, dass er umkehrt. Genau, Vers 6, darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt und die Sünden bekennen. Das steht jetzt hier nicht, das ist vor allem Vers 5, den habe ich jetzt hier an der Stelle nicht. Ich lese nochmal Vers 5, dann endlich bekannte ich dir meine Schuld, meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will den Herrn alle meine Vergehen bekennen und du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Genau, und damit kommen wir jetzt schon in den zweiten Punkt hinein von der großen Erlösung. Also die gute Nachricht beinhaltet eben in der Bibel, und das ist der große Unterschied und der schöne Unterschied, nicht nur die negativen Nachrichten der Schuld, sondern sie handelt von der Erlösung und sie handelt zu einem sehr, sehr großen Teil von der Erlösung. David merkt sehr deutlich, dass sich seine Sünde zwischen ihn und Gott gestellt hat und er geht zitternd und demütig vor Gott und bekennt ihm seine Schuld. Ich sprach eingangs von meinen Kindern, dass sie Schwierigkeiten hatten zu bekennen und wie geht's dir damit? Kannst du Gott deine Schuld gut bekennen? Fällt es dir leicht oder hat das irgendwo eher so eine negative Assoziation? Ich weiß, gerade als ich noch jung war, hatte ich häufig das Problem, wenn ich gesündigt hatte und wenn es vor allem Sünden waren, die wiederkehrend waren, dass ich große Probleme hatte, zu Gott zu kommen. Dass ich mir gesagt habe, okay, bevor ich jetzt meine Sünden bekenne, muss ich irgendwie erstmal zeigen, okay, ich meine es ernst. Ich kann ja jetzt nicht, ich habe das letzte Woche gemacht, da habe ich mich entschuldigt, diese Woche habe ich es gemacht und die paar Wochen davor auch schon. Damit es jetzt ernst ist und nicht nur ein Lippenbekenntnis, warte ich jetzt erstmal und beweise, dass ich es ernst meine, indem ich versuche, es nicht mehr zu tun. Und dann, wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, dann komme ich zu Gott. Mancher kämpft vielleicht mit einer Schuld, ja, von der er sich tatsächlich nicht traut, sie offen zu bekennen in der Gemeinde oder wo vielleicht auch dann der Umgang, wenn wir von dieser Schuld umkehren, einen großen Impact auf uns hat, auf unser Leben. Wir trauen uns damit nicht, deswegen nicht zu bekennen. Aber da ist dieser Psalm, finde ich, sehr, sehr klar. Das einzige Mal, wo etwas traumatisch in diesem Psalm ist, ist eben, wo etwas negativ ist, ist, wo David seine Schuld nicht bekennt. Das zerreißt ihn und das hat unfassbar negativen Auswirkungen auf sein Leben. Und David hat große Schuld begangen. Wir erinnern uns, er hat jemanden, seine Frau geklaut, hat Ehebruch betrieben und dann diesen Kerl im Krieg umbringen lassen. Also, wir sehen diesen unfassbaren Switch einmal zwischen den Versen 3 und 4, wo es eben darum geht, dass ihn die Sünde niederreißt. Und gerade als er bekennt, ist es eben andersrum. Und seine Beziehung sollten wir auch zum Bekennen haben. Es ist wichtig, dass wir unsere Schuld bekennen. Und es ist wichtig, dass wir das eben als die Erlösung sehen, die von Gott kommt. Und auch nicht als, ich muss erst einen Teil dazu beitragen, ich muss mich erst selbst bessern und dann kann ich es Gott bekennen. Und im Grunde genommen das Bekennen an irgendwelche Bedingungen knüpfen. Oder vielleicht Gott milde stimmen dadurch, dass ich schon irgendwelche Taten getan habe. Wir haben es in der Schriftlesung eindeutig gehört, wir können nicht eine Schuld durch eine andere wieder gut machen. Durch eine gute Tat. Also wir sehen diesen riesen Unterschied in Vers 5. Dann endlich bekannte ich meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen und du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Also Gott befreit hier David und er befreit auch uns, wenn wir bekennen und er stellt diese Ordnung wieder her, die vorher da war. Wir können jetzt wieder quasi in seinem Ebenbild Gott dienen. Wir können wieder eine andere Beziehung zu seinen Geboten haben und sie als das sehen, was sie sind, nämlich gute Hinweise in unser Leben. Wir können voll Freude und es kann unsere Natur werden, eben Gott zu dienen und so zu leben, wie er sich das für uns gewünscht hat. Vers 7, du Gott bist meine sichere Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt niemals zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Das ist die Konsequenz und die Folge vom Bekennen Davids. Und Gott nimmt ihm, das wird hier sichtbar, die objektive Schuld. Ne, das ist Vers 5, er vergibt ihm die Schuld. Und warum kann er das tun? Weil Jesus für ihn gestorben ist und seine Schuld vollkommen trägt. Da ist nichts mehr, was Gott ihm vorwerfen kann oder wo der Teufel uns anklagen kann bei Gott, sondern die Schuld ist getilgt. Aber, und das ist, ich will nicht sagen mindestens genauso schön, aber es ist auch wunderschön zu sehen, eben dieser Switch von Versen 3, 4 hin dann zu Vers 6 und 7 und dann auch dem Rest. Gott nimmt auch die subjektive Scham der Schuld. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber lies ruhig dann immer mal wieder diesen Psalm und erinnere dich daran, deine Schuld ist wirklich weg und die Scham und das, was physisch damit zusammenhängt, das darf dann auch weg sein. Du musst dich nicht mehr dafür schämen, du musst dich nicht selbst hassen. Also bekennen ist kein Selbsthass, dass du dich hast, sondern Hass auf die Sünde und Hass auf diese Trennung von Gott und das ist ja das, was Gott wegnimmt. Also Gott nimmt nicht nur unsere objektive Schuld, sondern auch unseren subjektiven Scham vor der Schuld. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Wir sind wirklich rein, wenn wir unsere Schuld vor Gott bringen. Und vielleicht nochmal, welche wunderbare Bedeutung dieses Bekennen hier hat, nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Vers 5, achte mal darauf, dann endlich bekannte ich dir meine Schuld, meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich dir nicht länger. Ich will dem Herrn alle meine Schuld bekennen. Also dreimal haben wir hier eben dieses Bekennen der Schuld. Und wenn wir in Vers 1 und 2 gehen, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit gegenüber Gott zugedeckt sind. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Schuld zugedeckt sind, seinen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem die Schuld nicht angerechnet wird und der durch und durch aufrichtig ist. Also dreifaches Bekennen und dann auch dreifache Vergebung. Ja, du bist glücklich zu preisen, wenn du Gott deine Schuld bekennst, aber auch, ja, du bist wirklich zu bemitleiden, wenn du versuchst, deine Leere und deine Trennung von Gott, die dich bedrückt, ja, mit dir selbst zu verrücken, dich selbst zu lieben, selbst oder durch andere Sachen dich dort abzulenken. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf Epheser 3, Vers 19. Ich bitte darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr erfüllt werdet mit dem Leben, das bei Gott zu finden ist. Schuld ist die Trennung und der Zustand, nicht so zu leben, wie wir von Gott bestimmt wurden. Und Erlösung ist jetzt die Möglichkeit, oder durch Erlösung ist es uns jetzt möglich, ja, Jesus zu lieben und diese Liebe zu verstehen und daraus eben so zu leben, wie Gott es für uns vorgesehen hat und, ne, wie wir hier gelesen haben, mit der ganzen Fülle des Lebens dadurch erfüllt zu werden, so wie Paulus es schreibt. Also kommen wir jetzt nach der Erlösung zu der Freiheit, die wir aus dieser Erlösung spüren werden. Und jetzt ergreift Gott selbst das Wort in unserem Psalm ab Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Sei nicht wie Pferd oder Maultier, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügeln besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Ich sagte es eingangs, das Evangelium ist eben nicht nur nach hinten ausgerichtet. Es ist kein Punkt einer Bekehrung, sondern es ist ein fortlaufende Beziehung zu Gott, die aus dem Evangelium entspringt und die wir nur verstehen können und in der wir nur leben können, wenn wir das Evangelium verstehen. Das Evangelium von Christus. Ja, also, ne, Vers 8 nochmal. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Also durch den Heiligen Geist ist Gott jetzt in unserem Leben da. Er ist da, er unterweist uns, er ist uns nahe. Wir gehen eine Beziehung zu ihm ein und wir leben so, wie er sich das für uns vorgestellt hat. Ich finde auch dieses Bild von den Pferden und den Maultieren ja sehr, sehr schön. Na, also wir verstehen jetzt, dass die Gebote Gottes nicht mehr so, dass wir ja dadurch hin und her gezogen werden in eine Richtung, in die wir eigentlich nicht gehen wollen. So wie das junge der junge, verliebte Junge, der eigentlich in eine andere Richtung gehen möchte, als Gott es möchte, sondern wir können durch das Evangelium, und je mehr wir das Evangelium verstehen, desto mehr verstehen wir Gott, und je mehr wir Gott verstehen und seine Liebe verstehen, desto besser können wir auch seine Liebe, die sich eben in den Geboten zeigt, verstehen. Und dann können wir Gott folgen, eben aus Freude und aus Überzeugung. David schließt den Psalm mit einer wundervollen Aufforderung. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, dem umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herzen aufrichtig sind, singt vor Freude. Ja, lass dein Leben jetzt ein Loblied sein, so wie David es hier fordert oder wie auch Jesus in Lukas 11 sagt, betet ohne Unterlass. Und ich fand da sehr schön Martin Luther zu, und ich möchte da einen kleinen Ausschnitt hier, ein bisschen aus einer Auslegung aus Psalm 1 einmal vorlesen. Darum ist es gut, also was bedeutet es jetzt eben, nicht wie Zaum und Zeug und wie heißt es? Zaum und Zieren? Zaumzeug und Zügeln, so, Zügel, Gott zu folgen, sondern eben ja, aus dieser neuen Freiheit heraus, zu der Gott uns befreit hat. Darum ist es gut, dass man am frühen Morgen das Gebet das erste und am Abend das letzte Werk sein lässt. Man hüte sich mit Fleiß vor den falschen, trügerischen Gedanken, die sagen, warte noch etwas ab, in einer Stunde will ich beten, ich muss erst dies oder das fertig bekommen. Mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet in die Geschäfte, und die halten und umfangen einen dann so, sodass mit dem Gebet an einem solchen Tag nichts mehr wird. Ein gläubiger Mensch, der an seiner Arbeit Gott fürchtet, ehrt und an seine Gebote denkt und niemand bewusst Unrecht tut, zu stehlen oder zu übervorteilen oder zu veruntreuen, solche Gedanken und solcher Glaube machen ohne Zweifel aus seinem Werk ein Gebet und auch ein Lobopfer. Von diesem anhaltenden Gebet sagt Christus freilich in Lukas 11, wenn man solle ohne Unterlass beten, denn man soll ohne Unterlass sich vor Sünde und Unrecht hüten, was nur dann geschehen kann, wenn man Gott fürchtet und seine Gebote vor Augen hat, wie Psalm 1 sagt, wohl dem, der Tag und Nacht denkt an Gottes Gebot. Ich will noch einmal den Bogen schließen, wie gehen wir eben evangeliumszentriert mit diesen Nachrichten, mit den Bedrängungen, die auf uns zukommen, die ja im Moment noch angedeutet sind, aber vielleicht tatsächlich ja auch kommen. Wie gehen wir damit um, wenn wir das Evangelium jetzt haben? Nun, ich denke, dass das Erste und das Wichtigste ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass der größte Kampf, also das sind ja im Moment temporäre Sachen, vielleicht ist das mit dem Gas, ist vielleicht im Sommer nächstes Jahres, selbst wenn es eng wird, schon wieder vorbei, wer weiß das. Das sind alles Sachen, die hier auf dieser Erde ausgefochten werden, aber der große Kampf, der ist besiegt. Das Evangelium sagt uns, der Tod ist besiegt und der Stachel ist ihm gezogen. Und dann können wir uns sicher sein, wir leben jetzt in einer neuen Situation, in einer neuen Realität, in der Gott für uns sorgt. Und er hat uns versprochen, hier mehrfach in diesem Psalm, dass er uns mit seinem Trost, mit seiner Gnade umgeben wird. Aber das zieht sich durch die ganze Bibel, dass er sagt, dass uns alles zum Besten dienen wird. Und wie tut er das? Eben auch dadurch, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, dass wir auch voreinander unsere Sünden bekennen, dass wir füreinander da sind, einstehen, auch wenn wir hier weltliche Nöte haben. Ich meine, gucken wir uns die Gemeinde in der ersten Zeit an. Die haben alles verkauft, sind zusammengekommen und haben ja, dort auch noch größere Sachen, größere Verfolgung ja, gut überstanden. Und was ist, wenn unsere Sünde uns immer wieder einholt, wenn wir eben doch es nicht schaffen, naja, mit dieser neuen Wirklichkeit, mit diesem neuen Blick auf Gottes Gebote zu leben, wenn wir immer wieder fallen, was passieren wird? Nun, dann beschäftigen wir uns neu mit dem Evangelium. Und das ist das, was ich zu Anfang sagte, das Evangelium liegt nicht in der Vergangenheit, sondern beschäftige dich jeden Tag neu mit dem Evangelium und versuche, Gottes Liebe, die in dem Evangelium sichtbar wird, mehr und mehr zu verstehen. Nach der Predigt hört man immer mal wieder den sogenannten Kanzelsegen als Zuspruch. Der lautet wie folgt, und ich denke, dem einen oder anderen wird es schon mal gehört haben: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und dieser Zuspruch kommt aus Philipper 4, Vers 7. Und ich war ganz interessant oder überrascht, als ich gelesen habe, da steht dort gar nicht 1. Korinther 4, Vers 7, sondern es sind entscheidende Worte getrennt. Und ich denke, es macht auch Sinn, den Kanzelsegen spricht man ja, weiß man ja nicht, zu wem man ihm spricht, und der ist dann ein bisschen allgemeiner. Aber ich lese es mal im Kontext ab Vers 4, also Philipper 4, ab Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freuet euch, eure Sanftmut lasse alle Menschen erfahren. Der Herr ist nah, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt Vers 7, und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Also was ist anders? Es ist nicht ein Zuspruch dort, er bewahre eure Herzen und Sinne, sondern es ist ja viel mehr. Paulus sagt dort, und der Herr wird eure Herzen und Sinne bewahren. Und in dem Sinne wünsche ich euch Gottes Frieden und ja, die Gewissheit, dass er, eben wenn ihr dem Evangelium glaubt, eure Herzen bewahren wird. Das ist gewiss und das ist das Evangelium.